Seit Wochen scheint die Verschlechterung der Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA wie eine unendliche Geschichte zu sein. Es fängt an mit den Raketenstarts Nordkoreas, geht weiter mit den Drohgebärden Amerikas und endet mit der Warnung eines Atomkriegs von Nordkorea. Und wir haben in dieser Woche auch wieder gesehen, das Ganze geht immer weiter. Wie passt diese Politik eigentlich zusammen? Und dafür habe ich jetzt einen Politikwissenschaftler Tobias Endler am Telefon, der mir diese Frage sicherlich beantworten kann. Erst einmal guten Morgen, Herr Endler.
Guten Morgen, Herr Rippberg.
Dass Nordkorea Raketen zündet und mit Kriegsgeheul droht, ist jetzt eigentlich nichts Neues. Es ist ja schon seit Jahrzehnten der Fall. Dafür wird jetzt Nordkorea eine größere Schlagkraft bescheinigt. Warum geht US-Präsident Trump darauf so extrem ein?
Nun, ich denke, zum einen will er international irgendwo Figur und Statur beweisen. Zum anderen passt es auch zu seinem Vorgehen bisher, nämlich relativ planlos im Außenpolitischen unterwegs zu sein. Und ich glaube, das dringt so langsam zu ihm durch. Auch seine Berater sagen, es muss mal eine Asienstrategie her. Und Nordkorea ist ja nur ein kleiner Teil dessen, was diesen riesigen Part der Welt ausmacht. Und ich denke, er versucht mit Nordkorea anzufangen und mehr Konturen reinzubringen.
Mittwoch hat Trump erst gesagt, dass Reden im Nordkorea-Konflikt auch nichts mehr nützen würde. US-Außenminister Tillerson hatte ihm da widersprochen und gesagt, dass Diplomatie für die USA immer eine Lösung ist. Solche Uneinigkeit in der Regierung ist ja zuletzt auch häufiger vorgekommen. Stichwort Verteidigungsminister Mattis und die Kriegsstrategie. Wie bewerten Sie diese Politik?
Nun, das ist typisch Trump, was er da macht. Sie hatten das angesprochen, was er gesagt hat, auch in einem Tweet nochmal formuliert hat, ich glaube vorgestern, wo er sagt, im Grunde zahlen wir Amerikaner an Nordkorea seit 25 Jahren Erpressungsgeld, Extortion Money, wie er das nennt, und wir reden nur und das bringt nichts, sagt Trump. Und das ist typisch Trump, denn einerseits ist da was dran, die Amerikaner zahlen seit Mitte der 90er Jahre, ich meine etwa 1,3 Milliarden Dollar an Essen, an Energie, also an Unterstützung an Nordkorea. Und es gibt immer wieder Verhandlungen mit diesem Land. Andererseits verzerrt Trump das Tatsächliche und das gehört zur Taktik, denn seit 2008, 2009 etwa, also seit Obamas Amtsantritt, muss man dazu sagen, gibt es mit Nordkorea praktisch keine Verhandlungen mehr und auch keine Unterstützung finanzieller Art. Das heißt, Trump hat einen Punkt, wenn er sagt, 1,3 Milliarden Dollar seit Mitte der 90er, wo sind die eigentlich hingegangen, wie weit hat uns das gebracht?
So eine Bedrohung sorgt normal auch dafür, dass ein Land geeint zusammenstehen muss. Das ist ja auch eine Aufgabe von Präsidenten. Und dafür wurde Trump nach den Ausschreitungen von Charlottesville Anfang des Monats arg kritisiert. Besonders auch in der jungen Bevölkerung und von Studierenden. Hat Trump zum Vereinen der Nation überhaupt noch den Draht zu den Jungen, vielleicht auch zu den Studierenden?
Und da müssen wir aufpassen, denn die Bilder, die bei uns ankommen, sind etwa die Bilder der Demonstrationen und dieser Clashes in Berkeley. Die einen oder anderen waren vielleicht auch schon dort vor Ort gewesen, diese Universitätsstadt in Kalifornien, in San Francisco. Das ist das Bilderbuch des linksliberalen Amerika. Samt Bioläden, Elektroautos, Fairtrade-Kaffee, Greenpeace-Demos, da ist alles da. Das ist aber eine liberale Enklave, das darf man nicht vergessen. Und selbst da gibt es eben jetzt Trump-Gegner, aber die prallen auf Trump-Unterstützer. Und deswegen kam es ja auch zu diesen Ausschreitungen. Was ich damit sagen will, ist, Trump polarisiert weiter, er spaltet weiter, er zielt weiterhin auf seine Unterstützerschaft ab und das läuft. Es gibt eine Umfrage erst vom Ende Juli 2017, wo 88% der Trump-Wähler sagen, ja, ich würde dem Mann erneut meine Stimme geben. Und wenn ich nicht wählen gehe, das gilt für die anderen 12%, dann wähle ich lieber, wenn ich Trump nicht wähle, Verzeihung, dann wähle ich lieber gar nicht. Also es ist nicht so, dass die Leute zu Clinton übergelaufen wären oder sich nach Obama zurücksehnen. Trump hat seine persönliche Basis nach wie vor hinter sich.
Ganz kurz zum Schluss, wenn wir einmal dabei sind, müssen wir natürlich auch auf die Naturkatastrophe in Texas schauen und wie Trump momentan damit umgeht. Viele sehen ja für ihn eine Chance, das Land zum ersten Mal richtig zu ein. Hat Trump das jetzt mit Harvey geschafft?
Ich glaube nicht, dass er das bisher geschafft hat, aber er sieht die Chance dazu. Denn das ist typisch, immer in Krisen, auch Naturkatastrophen, wie soll ich sagen, versammelt sich das Land hinter dem schützenden Vater der Nation, der einfach im Präsidenten gesehen wird. Und Trump weiß das, er spielt diese Karte, er sagt, das Leben unserer Menschen zu schützen, hat für mich höchste Priorität. Er spricht von der amerikanischen Familie, appelliert an amerikanische Werte und die sind ja in Texas sozusagen in der Potenz vertreten, auch im Selbstverständnis der Texaner. Das heißt, Texas ist das Destillat der USA, wenn Sie so wollen, alles etwas größer, noch etwas stärker ausgeprägt und Trump kann das. Er appelliert an diesen amerikanischen Mythos. Stärke, Widerstandskraft, Patriotismus, keine Neurosen, keine Allüren, anpacken, wieder aufbauen. Und das beherrscht er, das ist ja Wahlkampf, wenn Sie so wollen. Und diesen Modus hat Trump nie verlassen.
Sagt Politikwissenschaftler Tobias Endler. Er arbeitet an der Universität in Heidelberg und hat uns gerade mal eine Analyse gegeben, wie wir die Nordkorea-Politik von US-Präsident Trump verstehen können und ob er die USA noch einen kann. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.